SWR 2 zur Person.
Mein Name ist Roland Kunz, ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Die Pianistin Aleksandra Mikulska hat sich seit Beginn ihrer Karriere der Musik ihrer polnischen Heimat verschrieben. Vor allem Chopin steht im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Auseinandersetzung. Auch als Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist die gebürtige Warschauerin sehr engagiert. Dabei war der Weg ins pianistische Profilager alles andere als einfach. Da die Familie damals im 10. Stock eines Plattenbaus in Warschau lebte, sollte die Violine das Instrument der kleinen Aleksandra werden. Aber mit viel Durchsetzungskraft hat sich die in Polen und Deutschland ausgebildete Künstlerin ihren Platz am Klavier gewählt und mittlerweile international gefestigt. Zu Beginn spielt Aleksandra Mikulska das Scherzo aus der H-Moll-Sonate Opus 58 von Frédéric Chopin. Liebe Aleksandra Mikulska, schön, dass Sie da sind. Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Chopin, das ist Ihre Welt. Was macht Ihre Sicht auf Chopin so besonders? Was würden Sie sagen, was machen Sie anders mit Chopin oder in dieser Welt Chopin, was vielleicht andere nicht so machen? Was würden Sie sagen, so ganz spontan?
Ich denke, dass Chopin war irgendwie meine seelische Heimat, schon seit meiner Kindheit. Und seine Werke ermöglichten mir irgendwie gewisse Spiegelung meiner eigenen Gefühle oder Seelenzustände zu erspüren. Und vielleicht ist deshalb die Besonderheit meiner Interpretationen, dass ich sehr ehrlich mit dieser Musik umgehe. Was das auch heißen mag, kann auch kontroversiv sein.
Was das heißen mag, ja.
Ja, also würde ich sagen, nicht unbedingt in Salonstimmung und nicht zu sehr verzückert, nicht zu sehr nur elegant und geschmeidig, wie oft Chopin gedacht wird oder gespielt wird, vor allem in der alten polnischen Tradition, sondern wirklich eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Text von ihm, mit seinen Tagebüchern, mit seinen Skizzen zu seiner Klaviermethode, wo er viele Geheimnisse seiner Gedanken verrät. Und ich denke, von diesem Hintergrund heraus ermöglicht es mir, ja, eine besondere Sicht auf diese Musik zu bekommen.
Der Chopin-Walzer Cis-Moll Opus 64. Nicht gespielt, sondern eher vielleicht durchtanzt von Aleksandra Mikulska. Also ein umfassend tiefes Eintauchen in die Welt des Chopin. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Zunächst mal auch meine Frage, wenn Sie ans Klavier gehen überhaupt, ja, was bedeutet das für Sie? Begeben Sie sich da in eine, wie soll man sagen, Erlebniswelt?
Absolut. Also ich empfinde, dass die besten Konzerte, die ich gegeben habe oder die ich gebe, sind immer dann möglich, wenn ich wirklich in eine andere Welt eintauche. Und das ist natürlich die Welt des Komponisten, die Welt dieses Klangbildes und seine Farben, aber auch die Situation, in der ich gerade bin. Das heißt, meine innere seelische Verfassung spielt auch eine Rolle, meine eigene Stimmung, die Akustik des Raumes, der Flügel, den kann manchmal auch sehr beflügelnd sein. Und alle diese Komponenten zusammengefasst, ja, erschaffen dieses etwas Besonderes oder Magisches, was gerade an diesem Abend passiert.
Es gibt ja viele Pianisten, viele Instrumentalisten, Künstler, die unglaublich Lampenfieber haben, für die das gar kein so toller Moment ist. Wie ist das für Sie? Zieht es Sie auf die Bühne? Ist das wie ein Sog oder haben Sie auch Manschetten davor?
Ich muss ehrlich sagen, das ist auch sehr situationsabhängig. Absolut. Generell glaube ich, also behaupte ich, dass ich nicht so viel Lampenfieber erlebe. Gott sei Dank. Wenn ich Lampenfieber erlebe, dann liegt das eher an einer gewissen Erschöpfung, wenn ich sehr viel parallel zu tun habe auf verschiedenen Gebieten und merke, oh, mein Kopf, vielleicht meine Konzentration ist heute nicht die beste. Dann entsteht so eine innere Zweifel, wie wird es dann heute, das Konzert, gehen? Aber das versuche ich dann mit positiven Gefühlen zu überwinden, indem ich mir sage, es geht hier nicht unbedingt um jeden Textton oder um jedes Zeichen, was ich da eventuell verspiele oder verpasse, sondern es geht um die Botschaft. Und die Botschaft wird immer leben, wenn ich die positive Einstellung zu dem, was ich tue und zu meinem Publikum behalte.
Der Liebestraum Astur von Franz Liszt, Alexandra Mikulska am Klavier. Ja, die Erlebniswelt und das Publikum und die Atmosphäre der Flügel, das ist das eine. Auf der anderen Seite Ihre Gedankenwelt. Gibt es da eine ganz bestimmte Gedankenwelt, eine Prämisse, mit der Sie an das Klavier gehen, Ihrem Publikum gegenübertreten, indem Sie sagen, so und so muss es sein, deswegen gehe ich an das Klavier und das möchte ich?
Ja, also es gibt einen bestimmten Satz, den ich mir immer selbst sage, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist wirklich mein größtes Geheimnis, aber dass Sie mich jetzt gerade danach fragen, finde ich das sehr interessant, das mal laut auszusprechen. Das ist der Satz, ja, jetzt motiviere ich meine Seele oder mein Herz, mit diesen Menschen in Verbindung zu kommen und ihnen wirklich etwas Gutes, etwas Besonderes, etwas vielleicht heilig Schönes, Göttliches auf den Weg zu geben, etwas Beglückendes. Ich möchte diese Menschen einfach glücklich machen. Das ist mein Wunsch. Und das gibt mir manchmal auch Kraft, wenn ich selber müde bin.
Das ist ja schon auch ein spiritueller oder religiöser Ansatz fast, ja, den Sie da haben.
Ich denke,
ist das so?
Ich denke schon, dass mich das sehr motiviert, diese Botschaft. Dieses Gefühl, diese Berufung bekommen zu haben oder diese Gabe bekommen zu haben von oben, wie man es auch nennen darf, ja, Gott oder Universum oder höhere Kraft. Ja, und diese Gabe weiterzugeben, beziehungsweise sich verpflichtet zu fühlen, im positiven Sinne,
ja, sehen
der
Sie
Kunst
das als,
zu dienen.
Sehen Sie das als eine Art Auftrag,
ja,
den Sie haben?
Ja. Ja.
Aha.
Und nicht, weil ich irgendwie mich in einem überheblichen Licht stellen möchte, gar nicht. Ich betrachte mich eher wie ein Werkzeug. Jemand, der das ausführt, was eigentlich in den Noten steht oder was der Wunsch, was die Botschaft des Komponisten ist. Aber das hilft mir, glaube ich, eben mit diesem Lampenfieber umzugehen, denn ich mich selber nicht im Mittelpunkt stelle, sondern die Musik. Und dadurch weiß ich, wenn mir auch etwas nicht gelingt, ist es menschlich.
Ein Klavierbild von Franz Liszt, eine gewisse Melancholie, die aus Alexandra Mikulskas Heimat zum Klingen gebracht wird, mit den Melodie Polonaise. Es war für die junge Alexandra nicht so einfach, ihren Herzenswunsch nach einem Klavier erfüllt zu bekommen.
Das war in Warschau. Ich bin in Warschau geboren und auch dort aufgewachsen, bis zum 19. Lebensjahr.
Und wie haben Sie es dann geschafft, dass Sie an ein Instrument gekommen sind?
Es ist eine ganz besondere Geschichte. Und zwar als Kind, ich durfte nicht in den Kindergarten. Und man hat natürlich versucht, mich mehr zu beschäftigen. Und dann kam die Musik, alle möglichen Lieder. Es gab in Polen dieses bekannte Mazowsze. Sozusagen, das ist so eine Gruppe, die wirklich polnische Volksmusik auf höchstem Niveau gesungen hat. Das waren Frauenstimmen. Und ich kannte irgendwann nach 2 Jahren, also als wirklich ein ganz kleines Kind, alles schon auswendig und konnte es perfekt singen. Und das hat alle beeindruckt. Und nachdem der Arzt dann noch empfohlen hat, naja, es wäre schön, wenn das Kind irgendwie sich musikalisch betätigen könnte, dass es noch eine zusätzliche Beschäftigung hat. So kam meine Mama auf die Idee, ach, es gibt ja in der Nähe eine Musikschule und wir könnten Alexandra dahin schicken. Aber es war natürlich damals nicht so einfach, denn zu der Zeit müsste man, um in so eine Musikschule zu kommen, eine Aufnahmeprüfung ablegen. Und viele Kinder waren schon darauf vorbereitet, weil sie eben aus musikalischen Elternhäusern kamen, haben eigentlich alle Aufgaben schon gewusst. Wir standen dann in einer Schlange, die über 220 Kinder beinhaltete. Und wir standen ganz am Ende. Und irgendwann wollte meine Mama schon resignieren und sagen, jetzt reicht das hier, das wird ja wahrscheinlich eh nichts werden. Aber da war ich ja sehr leidenschaftlich dabei. Und ich meinte, wenn ich schon hier bin, dann mache ich das auch. Und dann glücklicherweise würde ich zu Tasteninstrumentengruppe eingeteilt. Man wird untersucht, Hand wird untersucht, Reaktionen, technische, manuelle Möglichkeiten, Rhythmusgefühl.
Achso, das war noch gar nicht ganz klar, sondern das war in dem Moment die Selektion.
Ja, ja. Und ich wollte aber immer Klavier. Nachdem ich die Sendungen von Chopin-Wettbewerben gesehen, gehört habe im Fernseher, nachdem ich manche Konzerte erlebt habe als kleines Kind, die ganzen Schallplatten meiner Oma, ich wusste, dass Klavier mich am meisten berührt. Irgendwie Klavierklang ist bis heute der Klang für mich, der für mich am edelsten und irgendwie ansprechendsten klingt. Und das war schon damals so. Und Gott sei Dank ist es auch so gekommen. Eigentlich gegen den Willen meiner Eltern. Denn wir auf dem 10. Stock eines Plattenbaus, eines kommunistischen Plattenbaus gewohnt haben, in 40 Quadratmeter Wohnung, wo es eigentlich undenkbar war, absolut undenkbar, wie soll da ein normales Klavier reinkommen und transportiert werden und dann noch unter diesen hunderten Nachbarn, wer soll da jetzt Klavier üben dürfen? Naja, das war eine Zwiespalt, diese Situation. Also die große Aktion hat dann angefangen, denn zu dieser Zeit, wie ich schon vorher erwähnt habe, gab es wirklich nichts in Geschäften. Also es gab nur Essig, Öl und vielleicht Ketchup und vom Klavier war es einfach nicht zu träumen. Und so hat sich meine Mama nachts mitten in Warschau auf Platz Konstituzji, nennt sich das. Das ist fast der größte Platz im Zentrum. Hingestellt, wo die Klaviere von verschiedenen Herstellern in riesen LKWs nachts geliefert werden, so um 2-3 Uhr morgens, um da den richtigen Platz zu haben in der Schlange, damit man eben so ein Klavier bekommen kann. Und natürlich vom Auswahl war da ja auch nicht zu träumen. Also ich habe eigentlich das Klavier bekommen, was meine Mama da erkämpft hat.
Und was
das kam dann, das ja. kam das mit dem Aufzug auf das 10. Stock. Und sogar alle Nachbarn waren damit einverstanden und keiner hat rebelliert, dass das Kind Klavier übt.
Alexandra Mikulska in ihrem Element. Hier interpretierte sie das Finale aus der H-Moll-Sonate Opus 58 von Frédéric Chopin. Nun stand plötzlich das Klavier im 10. Stock in der Warschauer Wohnung, damals ein Kraftakt für alle Beteiligten.
Welch ein Glück und was für ein Auftrag auch für Sie dann, ne? So ein Aufwand und dann hat man natürlich auch irgendwo die Inspiration und auch den Auftrag, was draus zu machen. Hatten Sie das Gefühl?
Absolut.
Ich werde jetzt was draus machen, ich will
einerseits
was draus machen.
Einerseits ja, aber das Tolle, wie ich schon vorher erwähnt habe, da meine Eltern keine Musiker waren, habe ich mich zugleich so frei gefühlt. Ich wusste, das ist mein Bereich. Da kann mir keiner reinfummeln, keiner wird mir sagen, wie ich üben soll, was ich üben soll, wie viel ich üben soll, welche Stücke ich üben soll. Das ist einfach meine Welt. Und da kann keiner rein. Das ist wie ein Zaubergarten, in dem ich mich bewege und sonst niemand mehr und nur die Komponisten. Ja? Und deshalb Chopin, also als ich die ersten Noten von ihm bekam, das war damals von einem Schüler meiner Mutter, der zu Nachhilfeunterricht kam und zufällig Chopin-Noten hatte und konnte mir diese verschenken. Die habe ich sofort alle gespielt. Das waren die kleinen Polonaisen. Ja, und mit Chopin habe ich große Freundschaft geschlossen.
Das Präludium Cis-Moll Opus 45 von Frédéric Chopin mit der polnischen Pianistin Alexandra Mikulska.
Da lag wohl Chopin in der Luft, vor allem dann auch in Warschau. Und wenn alle auch Chopin gehört haben, das wird mir dann schon ein bisschen klar. Sie sind aber auch dabei geblieben. Wie ist Ihr Weg weitergegangen? Das ist natürlich auch interessant. Warschau ist ja dann vielleicht auch ein Top-Platz für Chopin, den man dann vielleicht auch nicht verlassen will, aber Sie sind dort weg. Ist Warschau dann vielleicht doch gar kein so Top-Platz für Chopin, beziehungsweise für Ihre Ansicht?
Ja, Sie haben eine sehr gute Frage gestellt. Es ist wahrhaftig so, es gibt ja diesen berühmten Bibelspruch, es gibt keine Propheten im eigenen Land. Es ist wahrhaftig so, dass Chopin meines Erachtens in Warschau und in Polen generell dermaßen verherrlicht wird, dass man sich kaum mehr traut, die Vielfalt der Interpretation mehr auszuleben. Es wird nicht erlaubt, also zumindest damals war es so, zu experimentieren oder mit modernen Mitteln an diese Kompositionen heranzugehen oder mit wirklich ehrlicher, persönlicher Haltung. Nicht nachahmen oder nachmachen irgendwelche großen Traditionen der großen Meister und wiederholen. Und damals auch diese sehr ausgeprägte russische Schule und diese Haltung, dass man den Schüler unterrichtet, indem man ihm vorspielt, hauptsächlich, und der Schüler soll das Vorgespielte nachspielen. Und wir als kleine Gruppe in meiner Klasse damals, im Talentengymnasium, ich war in so einer hochbegabten Schule, haben wir uns oft darüber ausgetauscht, wie verklemmt wir eigentlich sind. Viele von meinen Schulkameradinnen oder Kameraden, sie wollten kein Chopin mehr sehen, hören, riechen, denn das einfach zu viel war. Und die Disziplin, die Kontrolle, die Anweisungen der Lehrer über diese Interpretationen, die waren dermaßen streng, dass man sich selber vorkam wie ein Vogel in einem Käfig.
Das heißt, es gab schon so eine Art Einheitsvorgabe, ja, was Chopin
anbelangt.
Und
wenn ich ganz ehrlich bin, war diese Einheit ein gewisses, leicht verzuckertes Spiel in eine mezzoforte Dynamik. Das heißt, man dürfte jetzt bei Chopin keine Tragik, keine wirkliche tiefe Nachdenklichkeit, kein wirkliches Fortissimo, kein wirklich riesengroßes Pianissimo. Alle Extremen waren verboten. Es soll ja alles so fließen und salongemäß gespielt werden. Und da entsteht natürlich großer Widerstand im Herzen einer jungen Menschen, ne, junge Generation, denn wir waren sehr angefeuert und sehr leidenschaftlich für Musik und wollten auch was bewegen und nicht alles nur nachspielen.
SWR 2 zur Person Alexandra Mikulska. Die polnische Pianistin lässt die Musik tanzen. Die Mazurka H-Moll Opus 33 Nummer 4 von Chopin wird unter ihren Händen zu einer ganzen Geschichte.
Wie sehen Sie denn dann Chopin? Was war das für einer? Was war das für ein Mensch? Was war das für ein Künstler? Hat der diese Extreme gehabt?
Auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, nachdem ich seine Tagebücher gelesen habe und George Sand auch oft in ihren Briefen berichtet, in welche Flow-Zustände, welche komische Seelenzustände er manchmal sich befand beim Komponieren. Er konnte zum Beispiel 3-4 Tage kein Wort aussprechen und dann wiederum 3 Tage hat er nur gebrüllt und hat nur Zornanfälle gehabt. Also das war ein Mensch, sicherlich eine sehr komplizierte Persönlichkeit und sehr gespalten zwischen Polen und Frankreich durch diese schwere politische Situation, getrennt von seiner Familie, Sehnsucht, sehr unglückliche Liebesgeschichten, alle 3 eigentlich. Das prägte ihn. Das waren sehr viele, sehr schwere Erlebnisse. Auch der Abschied von seiner Heimat, von allen seinen Freunden in so jungem Alter. Er lebte eigentlich wie ein Flüchtling und schrieb häufig aus vielen seinen Orten, zum Beispiel Stuttgart, Weihnachten, schreibt er, ich sitze im Schlafmantel und fühle mich wie eine lebendige Leiche. Im Herzen bin ich in Warschau mit meiner Familie. Leben sie noch? Was machen meine Geschwister? Ja, er teilt das alles mit, diese Tragik. Deshalb glaube ich nicht, dass das Schubladieren sozusagen in weiße Handschuhe und in Perücke und in dieses Gefühl, es muss alles brav und angenehm sein, glaube ich nicht, dass das die Wahrheit über Chopin ist.
Und Sie versuchen, dieses Bild ein wenig zurechtzurücken mit Ihren Interpretationen. Und Sie haben vielleicht eine Empfehlung, die wir uns mal anhören, wo Sie glauben, dass das Ihnen ganz besonders gelungen ist.
Ich würde sagen, ich versuche nichts künstlich. Ich vertraue einfach meiner Intuition. Dass ich hoffe, dass wenn ich die Werke von ihm lese, kann ich diese Seelenzustände nachempfinden. Und ich glaube, das kommt authentisch rüber, wenn Sie zum Beispiel das Bemolscherzo senden könnten, Opus 31. Das ist sein Werk, was Chopin komponiert hat nach der unglücklichen Verlobung mit Maria Wodzińska, wo die Eltern definitiv sich dagegen ausgesprochen haben und es ist nicht zu dieser Ehe gekommen, obwohl von beiden Seiten Liebe war da. Und es hat ihn wirklich extrem getroffen. Und aus diesem Schmerz, aus diesem Herzensschmerz heraus hat er dieses Scherzo komponiert. Und Robert Schumann hat später darüber berichtet, es gibt kein anderes Werk von Chopin, was so große Extremen in sich trägt. Von größter Ekstase des Glücks und der Liebe, des Singenden und des Süßlichen bis in größte Verachtung.
Das war das Scherzo B-Moll Opus 31 von Frédéric Chopin, gespielt von Alexandra Mikulska, die ihr künstlerisches Sein vor allem ihrem Landsmann Chopin widmet.
In Polen habe ich viele deutsche Komponisten gespielt, auch Wiener Klassik, Brahms, Schumann. Das waren meine großen Faszinationen. Und ich denke, nur dadurch habe ich die Frische für Chopin und gewisserweise das immer brennende Feuer für seine Musik behalten können. Sonst, wenn ich nur Chopin gespielt hätte, mein Leben lang, hätte ich die Frische nicht mehr. Aber genau durch dieses Balancieren und durch die unterschiedlichen Programme und durch das Hören dieser Musik, ja, mit verschiedenen Hintergründen, in verschiedenen Licht der anderen Komponisten, das hilft unheimlich, um immer tiefer, um eine Ebene tiefer zu kommen.
Jetzt reiten wir natürlich schon ein bisschen auf Chopin rum. Es könnte die Auffassung entstehen, Chopin, Chopin und wieder Chopin. Aber das hat ja auch noch einen ganz besonderen Grund. Sie sind ja auch Präsidentin der Deutschen Chopin-Gesellschaft. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Wie kam es dazu und was haben Sie sich da auf die Fahnen geschrieben?
Ja, wir haben jetzt dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum der Chopin-Gesellschaft in Darmstadt. Das ist die älteste Chopin-Gesellschaft Deutschlands. Mit großer Tradition. Gegründet wurde sie 1970 von polnischen Pianisten Maciej Łukaszczyk. Die beiden Zwillingsbrüder Jacek und Maciej waren auch in Warschau geboren und sind später während der kommunistischen Zeit, Regimezeit, ins Ausland gegangen. Und so ist es dazu gekommen, dass überhaupt die Gesellschaft entstand. Ich bin durch Interesse an internationalen Meisterkursen und Nachwuchsförderung bin ich an die Gesellschaft gestoßen. Damals konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, dass das irgendwie die Institution sein wird, die ich später leiten werde. Aber es hat sich eine sehr, sehr intensive Freundschaft entwickelt und meine Interpretationen wurden mit großer Bewunderung angenommen. Und Ja, aus diesen Gründen kam ich später zum Beirat. Und als ehemaliger Präsident 2013 dann verstorben ist, so hat mich die Gesellschaft, also die Mitglieder, dann 2014 zur Präsidentin gemacht. Und seitdem bin ich die Präsidentin.
Schön, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auf dem Weg noch viel Inspiration, Chopin weiter zu vertreten, auch mit dieser Gesellschaft. Ich habe noch eine Frage zu Chopin. Gibt es da sowas typisch Polnisches an Chopin? Oder ist das einfach Chopin?
Vielleicht. Also es gibt das berühmte Wort, was nur auf Polnisch gibt, was heißt Żal. Und dieses Wort war ganz besonders bedeutsam für Chopin. Żal heißt, nicht direkt übersetzt eben, heißt das Melancholie oder Traurigkeit oder Sehnsucht. Vielleicht, wenn man diese drei Begriffe miteinander vermischt, würde man Żal daraus bekommen. Und davon berichtet Chopin sehr häufig in seinen Briefen. Vielleicht ist das das Spezifische, was typisch polnisch ist. Natürlich geschweige die ganz speziellen Rhythmen, wie bei Mazurken, die ein wenig in Blut der Polen sind. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich mit diesen Volksliedern und Tänzen eigentlich aufgewachsen bin. Und das war für mich wie eine Wiederentdeckung, irgendwie. Manche Weihnachtslieder kommen in Chopin-Werken vor. Zum Beispiel in dem ersten Scherzo des Mittelteils. Eins der berühmtesten Weihnachtslieder aus Polen. Und so kommt man eigentlich ein bisschen mehr an die Wurzeln von ihm. Denn er auch auf dem polnischen Lande in Mazowien aufgewachsen ist. Und er hat diese Musik aufgesaugt. Von den Bauern, von den einfachen Leuten, die dort einfach musiziert haben. Und ich denke, es ist nicht schädlich, wenn man polnisches Blut hat, um diese Musik zu interpretieren. Aber ich würde überhaupt nicht behaupten, dass das einzige Schlüssel ist oder der beste Weg. Es ist eine der vielen Möglichkeiten. Und wenn Sie sehen, wie toll die Preisträger der Chopin-Wettbewerbe sind und aus wie vielen Ländern sie kommen, oder die großen Meister des Klaviers, die Chopin je gespielt haben, dann freut man sich einfach, dass diese Musik diese Vielfalt bietet und dass sie inspiriert, sie so unterschiedlich zu interpretieren.
Die sanfte Welt des Frédéric Chopin, Andante Spianato, die Introduktion zur Grande Polonaise Brillante Opus 22 mit Alexandra Mikulska am Klavier. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gelernt, ja? Also zumindest ich was für mich. Dieser Begriff Żal, diese Melancholie, dieses tief Traurige. Sie haben gerade eben eine kleine Bemerkung gemacht, dass das nicht nur mit Chopin zusammenhängt, sondern dass das vielleicht typisch polnisch ist.
So ist es. Und so würde ich das auch empfinden.
Ist das auch in der anderen polnischen Musik so, Szymanowski? Oder was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern so ans Herz legen, jenseits von Chopin?
Szymanowski, sehr gerne. Ich finde, er ist in gewisser Weise sehr treuer und wunderbarer Nachfolger von chopinischen Gedanken. Ich rede jetzt von dem Frühwerk von ihm. Da kann man wirklich sagen, ja, dieses gewisse lineare Denken, der Żal, also die Melancholie, fast eine gewisse Tragik, die herbstliche Stimmung, tiefe Bässe, also das ist wie eine Fortsetzung, wie eine Verherrlichung der chopinischen Gedanken von früher. mit noch mehr Expressivität.
Er hat doch auch schöne Klavierkonzerte geschrieben, oder?
Diese Variationen. Aber er war vor allem ganz berühmt durch Masken und Metopen, durch seine mittlere Schaffenszeit. Da hat er sich von den Impressionisten sehr beeinflussen lassen. Geniale Musik, sehr virtuos, sehr schwer zu spielen. Ich bin Liebhaberin von dem Frühwerk. Und auch von der neoklassischen Zeit, wo er am Ende sogenannte Nationalzeit wieder hatte und hat Harnasche, die polnische Oper, oder viele polnische Tänze wiederum komponiert. Mazurken, auch sehr viele, ne? Ganz bekannte. Also insofern, es ist wirklich wie ein jüngerer Bruder von Chopin mit etwas dunklerer und noch geheimnisvollerer Seele gewesen.
Karol Szymanowski, Landsmann der polnischen Pianistin Aleksandra Mikulska, die wir heute in Musik zur Person etwas näher kennenlernen können. Wir hörten das Präludium S-Moll Opus 1 von Szymanowski.
Wenn wir die polnische Musik, diesen großen Garten mal verlassen, Chopin und die polnische Musik, welche Gärten sind für Sie noch wichtig, die Sie gerne bepflanzen und pflegen, wo Sie Ihre Beete gießen? Ist das die romantische Musik insgesamt oder gehen Sie auch?
Also, wenn ich jetzt von Polen wirklich abrücke und weitere romantische Geister betrachte, dann ist das auf jeden Fall Liszt. Also meine zweite wirklich große Liebe, muss ich sagen. Also Liszt habe ich viel später entdeckt. Ich habe früher immer gedacht, Liszt sei ja mit seinen Rhapsodien und so ein Entertainer und vielleicht war er auch ein bisschen oberflächlich und alle seine Geschichten und die um ihn kreisten. Aber jetzt am Ende mit dem Alter muss ich sagen, ich habe so viel Freude bei Liszt spielen und immer neue Werke zu entdecken. Und das ist ein Reichtum auch an Virtuosität, an improvisatorischen Geist, an Fantasie, an Freiheit. Das Wort Freiheit ist immer für mich faszinierend gewesen. Und das spiegelt sich irgendwie bei Liszt noch mehr wie bei noch klassisch angelegten Chopin. Ne?
Das finde ich interessant, also wenn Sie das Wort Freiheit erwähnen. Und dieser Liszt hat ja auch das Klavier irgendwo befreit, aus einer gewissen Enge, finde ich. Ja. Er hat ja eine ganz neue Ebene hinzugefügt. Und ist es das, was Sie auch so an ihm lieben, dass er Ihr Lieblingsinstrument, wie Sie eben gesagt haben,
absolut,
dass er das richtig zum Klingen, zum orchestralen Klingen bringt?
Auf jeden Fall. Und auch von Farbenreichtum. Und was ich auch bei Liszt liebe, ist seine Individualität. Und diese große Individualität kann, glaube ich, nur durch prägnanteste und wirklich andauernde Bühnentätigkeit möglich werden. Das merke ich selber. Seit einigen Jahren gebe ich sehr viele Konzerte und sehr regelmäßig. Und diese regelmäßige Bühnenerfahrung, die ermöglicht einen Dialog. Man entwickelt sich selbst durch die Aufführungen, denn man ständig an den Werken feilt, die werden natürlich jedes Mal im anderen Licht gestellt. Und die Freiheiten, die man sich nimmt, die ich auch annehme, Liszt sich genommen hat, die sind das Faszinierendeste auf der Bühne, weil sie aus dem Moment entstehen. Sie werden nur hier und jetzt erlebt, erschaffen. Und beim nächsten Konzert ist das Werk schon wieder anders. Und das liebe ich an Liszt. Die freien Rezitativen, die freien Brücken, die Gedankensprünge, die gewisse Modulationen, die man vielleicht als exotisch empfindet. Oder eine Verkupplung von gewissen Motiven, die man sonst nie zusammenstellen würde. Oder Farbenzusammenstellungen, die auf einmal wirklich wie Wunder wirken. Das liebe ich bei Liszt. Also diesen improvisatorischen Geist.
Die freien Brücken, Gedankensprünge und exotischen Modulationen von Franz Liszt liebt Alexandra Mikulska ganz besonders. Und zuletzt spielte sie die 11. ungarische Rhapsodie A-Moll von Liszt.
Die freien Rezitative, haben Sie gerade gesagt, das hat natürlich auch was mit Gesang zu tun. Auf der einen Seite, was sind die wichtigen Komponenten für Sie beim Klavierspielen, beim Liszt-Spielen, beim Chopin-Spielen? Ich meine natürlich die virtuose Komponente, das Beherrschen, das Klangliche, was raussteigen muss aus dem Flügel. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Welt der Melodie und des Gesangs. Ist das wichtig?
Da haben Sie wirklich absolut das Zentrum getroffen meines musikalischen Credos. Und zwar, ich will Sie ja gar nicht langweilen, aber ich muss wieder Chopin zitieren.
Ja, gerne, gerne.
Er hat in seinen Skizzen zur Klaviermethode hat er einen ganz prägnanten Satz geschrieben, was eine gute Klaviertechnik sei. Denn viele Schüler in Paris haben ihn natürlich diese Frage gestellt. Und er meinte, das ist ja nicht unbedingt die Geläufigkeit oder die Sportlichkeit, sondern um wirklich gut Klavier spielen zu können, müssen Sie mit den Fingern singen lernen. Und das ist genau dieser Satz. Er hat das natürlich von italienischen Oper, vom Bel Canto übernommen. Diese Gesangsideale. Musik soll fließen. Musik soll Melodie untergeordnet sein. Soll Atem haben. Musik soll ganz natürlich mit dem Atem sich entwickeln und fließen. Und das war, glaube ich, die wichtigste Komponente einer guten Chopin-Interpretation. Und klar, wenn einem Chopin besonders nahe ist, dann überträgt man diesen Gedanken auf alle anderen Komponisten. Und Liszt sicherlich gehörte auch zu diesen, bei denen die Melodik absolut im Vordergrund stand und der singende, wunderschöne Klang.
Ja, er hat ja auch nicht umsonst die Lieder in seinen Konzertsaal gebracht von Schubert und von Schumann, seine Transkriptionen.
Ja.
Ich meine, damit hat er den Gesang für sich selbst in seinen Konzertsaal zu seinem Publikum gebracht. Insofern ist die Melodie was Wichtiges.
Der Sänger Franz Liszt. Liszt bot seinem Konzertpublikum gerne das Liedschaffen von Schubert und Schumann und verfasste zahlreiche Transkriptionen der Lieder von Schumann und Schubert. Alexandra Mikulska spielte Widmung von Schumann in der Liszt-Bearbeitung.
Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, was wir bis jetzt so erlebt haben mit Ihnen, also mit Chopin, mit Liszt, mit Virtuosität, mit Melodie, mit Gesang. Gibt's für Sie so einen Klaviergott, der das verkörpert? Gibt's das?
Könnte ich sagen, es gibt zwei Klaviergüter. Und zwar Christian Zimmermann war immer, vor allem in meiner jungen, also in meiner sehr jungen Schulzeit, ein absoluter Vorbild für mich. Und natürlich Wladimir Horowitz.
Jetzt mal eine Frage. Vor 10, 20 Jahren war ja für jeden Künstler so der Hauptwunsch, wenn man den geäußert hat, ich möchte eine CD machen. Das war immer so ein Wunsch. Das bröckelt so ein bisschen. Wie sieht das aus für Sie? Ist das wichtig, eine CD zu machen? Oder wie hat sich das verändert?
Ja, jetzt nachhinein, nach sehr vielen Jahren, muss ich ehrlich gestehen, in der Interpretation verändert sich so viel. Im Kopf verändert sich so viel, in der Seele. Der Mensch entwickelt sich so sehr während dieser Jahre, dass man das einfach als ein Exponat im Museum sich anhört, was man vor 10 oder 15 Jahren gemacht hat. Es ist aber eine interessante Dokumentation. Und damals war es wirklich, wie Sie es auch richtig gesagt haben, das Credo, man muss eine CD haben und das ist die Frage der Existenz auf dem Musikmarkt. Man braucht ein Siegel, ein Stempel mit einer CD. Heute sehe ich das anders. Im Moment sehe ich das noch außerdem so, dass wenn ich eine CD bringe, möchte ich auch, dass es etwas ist, was vielleicht noch keiner gemacht hat. Und da sehe ich ein bisschen meinen Dienst, dass ich diese Werke ins Licht und ans größeres Publikum bringe.
Also da sind Sie doch schon auch noch eine Entdeckerin.
Ja.
Und gehen auf Entdeckungsfahrt.
Auf
und
jeden Fall.
Vielleicht auch eine Archäologin,
auf die jeden
ein bisschen
Fall.
Was ausgräbt und den Menschen zugänglich macht.
Aber ich muss betonen, das, was Sie am Anfang gesagt haben über die Wichtigkeit der Einspielungen. Ich halte es schon wichtig, als Künstlerin Einspielungen zu haben. Denn diese sind gewisse Dokumentation ihres künstlerischen Weges.
Chopin, Liszt, Szymanowski. Alexandra Mikulskas pianistisches Leben kreist sehr stark um die tief emotionale Welt jener Romantiker. Aber nicht nur. Auch Bach, Mozart, Haydn begleiten sie durch den Alltag. Zuletzt spielte sie den ersten Satz aus der Sonate Astur, Hoboken 1646 von Joseph Haydn.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Ich meine, wir sind jetzt im Beethoven-Jahr 2020. Was hat Beethoven für Sie für eine Bedeutung? Ich habe auf Ihren CDs bis jetzt noch keinen Beethoven gefunden. Haydn haben Sie eingespielt? Haydn, der Lehrer von Beethoven? Mhm. Natürlich, das ist auch die Welt der Wiener Schule. Aber Beethoven ist ja nochmal jemand ganz anderes. Mhm. Ist das für Sie ein Typ, sage ich jetzt mal, mit dem Sie so jetzt mal nichts zu tun haben wollen? Ist ja ein ganz anderer Mensch als Chopin zum Beispiel. Was ist das für Sie, für ein Mensch, für einen Musiker? Was ist das für Sie für Musik?
Man weiß, dass Chopin hat oft darüber berichtet, dass der einzige Komponist, der ihm wirklich fremd ist, sei Beethoven. Aber heimlich hat er Beethoven bewundert. Und ich glaube, ich muss gestehen, Beethoven war immer der schwerste Komponist für mich, neben Schumann.
Warum?
Ja, ich habe unheimlich viel von ihm gespielt, sehr viele Sonaten. Variationszyklen, sogar solche Werke, die unbekannt sind, wie zum Beispiel Polonaise, Klavierkonzerte, alles gespielt. Aber ich habe häufig mir nicht zugetraut, dass ich die Interpretationen so gut gestalte, dass ich mich mit den Besten messen kann. Ja, ich habe immer gewisse Zweifel gehabt, da er charakterlich vielleicht so weit von mir liegt. Ich glaube, ich bin mehr so ein melancholischer Typ. Er war eher sehr brennend, manchmal wütender Typ. Und jetzt muss ich sagen, ich greife unheimlich gerne zu seinen Stücken.
Sagen Sie vielleicht mal einen Satz. Wer ist Beethoven für Sie? Was ist das für eine Musik für Sie?
Ein Genie mit tiefem Gespür für Transzendenz, der über die kleinsten Motive die größten Inhalte transportieren kann. So würde ich das kurz zusammenfassen, wenn Sie mich so direkt fragen.
Und welches Werk steht für Sie dafür?
Für dieses Element zum Beispiel. Ja, Appassionata. Zum Beispiel Pathetik ist auch eine der Sonaten, die ich so besonders gerne spiele. Nicht, weil sie Pathetik ist und so bekannt ist. Das ist manchmal sogar Gefahr. Aber ich mag diese Sonate. Und die beispielsweise mit Emil Gilles ist auch etwas Besonderes.
Das war der langsame Satz aus der Pathetik C-Moll Opus 13 von Ludwig van Beethoven. Hier in der von Alexandra Mikulska präferierten Aufnahme mit Emil Gilels.
Sind Sie ein romantischer Mensch oder würden Sie sich eher als rational romantisch bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall romantischer Mensch. Ja? Ja. Mhm. Ich glaube, dass die Träume, die fließen so in meine Realität, dass ich manchmal nicht weiß, wo die Grenze ist. Und deshalb freue ich mich so am Klavier häufig, wenn ich das sogenannte Flow erreiche und dann ein Konzert gebe und tatsächlich in diese Schwingung komme, bin ich dann auch in diese Welt der Träume. Und es ist auch schön, diese Welt. Ich glaube, die kann auch übertragen werden in die Realität, was auch aber manchmal auch gefährlich sein kann.
Eine letzte Frage. Ihr musikalisches Credo. Haben Sie sowas?
Mit Musik Menschen zu dienen. Ich glaube, das umfasst das. Also mit voller Hingabe mit Musik zu dienen. Das ist meine Vorstellung. Und der Musik zu dienen. Also Menschen und der Musik selbst.
SWR 2, das war zur Person Alexandra Mikulska. Mein Name ist Roland Kunz und zum Schluss hörten wir die Pianistin noch einmal mit Franz Liszt's Soirée de Vienne in A-Moll. Falls Sie diese Sendung nochmals hören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person zu finden. Im Anschluss folgen die Nachrichten, danach SWR 2 Lesenswert Magazin.